ARD Sounds.
Das hört sich anders an, Nike, als sonst, ne?
Mhm.
Wir sind nicht alleine wie sonst, sondern wir haben Publikum. Wir nehmen unsere Folge in einem Studio auf. Und zwar kein Hörfunkstudio, sondern in Bavaria Filmstudios auf dem Mindpop-Festival der Süddeutschen Zeitung. Die SZ hat sich nämlich gedacht, das ist ein guter Ort. Da lass uns mal über die Psyche, Gesellschaft und guten Journalismus sprechen. Und weil wir in der Lösung uns ja auch immer sehr viele Gedanken über alles machen, haben die gedacht, okay, die laden wir ein. Herzlichen Dank dafür, dass wir heute hier unsere Folge live aufzeichnen dürfen mit euch und mit meiner Fachfreundin in der Lösung, Tiefenpsychologin Nike Hilber.
Und schön, dass du da bist, Phoebe, Verena Fiebiger, Radiomoderatorin und langjährige Host hier in der Lösung.
Und natürlich mit allen, die uns gerade über ARD Sounds hören oder über einen anderen Podcast-Anbieter. Und wir haben noch einen Gast, einen Stargast, der schon die ganze Zeit hier sitzt und sich ziemlich langweilt. Habt ihr vielleicht noch nicht entdeckt?
Ja, und zwar hier sitzt das Unbewusste. Darum geht's heute bei uns.
Wenn wir uns mit Psychologie befassen, und ich denke, der ein oder andere im Publikum ist vielleicht so ein richtiger Psychologie-Fan, eine Fachfrau, ein Fachmann. Und selbst für die ist wahrscheinlich das Unbewusste immer wieder so ein ziemlich spannender Ort. Da wird viel gemunkelt. Warum spielt das Unbewusste für psychische Erkrankungen eine so große Rolle? Wir klären heute, warum unbewusste Gefühle sich manchmal bemerkbar machen, zum Beispiel in Form einer Panikattacke, und wie damit in der psychodynamischen Therapie gearbeitet wird, weil Nike ist ja tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapeutin. Wir wollten das auch gleich am Anfang klären hier in dieser Folge. Heißt es eigentlich jetzt unbewusst, unterbewusst? Wie sagt man richtig?
Unbewusst. Das Unbewusste, das hört sich vielleicht erstmal so an wie so ein wildes Tier, auf dem wir sitzen, wie so beim Bullenreiten und auf dem wir quasi Passagier sind. Also nicht wir halten die Zügel in der Hand, sondern wir reiten halt mit und fallen, wenn es blöd ist, auch mal runter. Und dann im übertragenen Sinne haben wir vielleicht schon wieder am falschen Ort nach der großen Liebe gesucht oder wir haben wieder im Job irgendwie aus dem Affekt gekündigt. Das sind jetzt relativ plakative Beispiele, aber wenn wir solche Mechanismen bei uns bemerken, dann schimmert es uns schon manchmal ins Bewusstsein, irgendwie so ganz allein lenken wir unsere Handlungen, unser Leben nicht.
Was eine miese Vorstellung ist, ja, dass wir gar nicht so selbstbestimmt sind, wie wir eigentlich immer glauben zu sein.
Da sprechen wir auch von den drei großen Kränkungen der Menschheit. Also die eine für uns wirklich schmerzhaft zu verkraftende Wahrheit war, dass wir als Menschen realisieren mussten, wir sind nicht Mittelpunkt des Universums, sondern wir drehen uns um die Sonne. Dann die zweite Kränkung war, wir stammen nicht von Gott ab, sondern eher von Tieren.
Damn.
Und die dritte Kränkung ist, dass wir tatsächlich nicht ansatzweise so viel selbst kontrollieren, wie wir das manchmal glauben. Die Zahlen gehen da ein bisschen auseinander, aber es sind zwischen 80-95%, die sich dem Bewusstsein entziehen. Das Bewusstsein ist quasi die Spitze des Eisbergs und der größte Teil dieses Eisbergs, der ist unter Wasser. Aber, und hier ist schon wieder, das ist das Problem mit den Bildern, das stimmt so auch nicht ganz, weil der Teil des Eisbergs unter der Meeresoberfläche, das ist kein starrer, unbeweglicher Block, sondern das ist ein riesiges, vernetztes System in Bewegung und das ist das Unbewusste.
Wo wir schon bei den Bildern sind, was ist jetzt mit dem Unterbewussten? Also das stimmt ja irgendwie nicht, oder was heißt nicht stimmt? Es ist so nochmal ein anderer Ausdruck für das Unbewusste.
Das Unter, das hilft uns einfach so ein bisschen bei der Vorstellung, wie jetzt auch vom wilden Tier. Also jetzt in uns ist jetzt ja auch kein wildes Tier in dem Sinne. Metaphern helfen uns dabei, Dinge zu verstehen. Unterbewusst suggeriert so ein bisschen, da wirkt eine Kraft unten drunter, in der Tiefe, im Kellerabteil. Es ist also eine räumliche Vorstellung von etwas, das aber eigentlich streng genommen kein Ort ist.
Und das müssen wir ganz kurz hier markieren, bevor wir noch eine Metapher aufmachen, nämlich deine Metapher, an der wir ganz gut Dinge erklären können auch. Das sind eben alles Bilder für neurobiologische Prozesse im Gehirn. Und die versuchen wir uns mit diesen Bildern, mit diesen Metaphern verständlicher zu machen. Und wir brauchen jetzt mal ein easy Beispiel und vielleicht könnt ihr uns dabei helfen, was so ein unbewusster Ablauf sein kann. Hat jemand vielleicht eine Idee, was wir jeden Tag unbewusst machen?
Atmen, ja.
Atmen. Mhm. Autofahren, auch schon sehr automatisiert, ja. Ja, da haben wir doch schon einiges.
Genau, super. Bewegungsabläufe, Routine, sowas, was ganz automatisch läuft.
Das sind ja Dinge, die wir, wenn wir jetzt, ich glaube, Zähne putzen hatten wir, Autofahren, die müssen wir erstmal ganz aktiv lernen. Die sind ja erstmal schwer. Und dann wird es automatisch und später können wir uns eigentlich gar nicht mehr daran erinnern, wie das war, bevor wir das konnten. Wenn wir aufs Fahrrad aufsteigen, wir wissen ja nicht mehr, wie war das Gleichgewicht halten, treten, den Lenker festhalten, irgendwann vielleicht wieder loslassen. Und wir können uns eben nicht mehr daran erinnern, wie wir uns diesen Handlungsablauf beigebracht haben.
Und so geht es uns im Grunde im Alltag mit sehr vielen Handlungsabläufen. Diese Handlungen werden im impliziten Gedächtnis gespeichert. Und weil es Handlungen sind, dann auch noch in so einem Special-Bereich in unserem Gehirn, da spricht man dann vom prozeduralen Gedächtnis. Also, alles, was automatisiert abläuft, ist im impliziten Gedächtnis gespeichert. Vom Zähneputzen, wie es schon genannt wurde, aber auch gefühlsmäßige Reaktionen, die an bestimmte Situationen gekoppelt sind. Zum Beispiel verlässlich bei bestimmten Filmszenen immer wieder in Tränen ausbrechen.
Da weiß ich noch, ich hatte ein schönes Kinodate. Wir waren 14 mit meiner besten Freundin damals und haben uns Titanic angeschaut mit Leonardo DiCaprio und Kate Winslet. Die meisten kennen diesen Film, denke ich.
Mit 14. Und
ja. Ich hatte die Popcorn-Tüte in der Hand und fange an zu mampfen und die Freundin neben mir, der Film geht gerade los, fängt sofort an zu weinen. Und ich dachte mir so, es ist noch gar nichts passiert. Und mir geht's anders. Mir geht's zum Beispiel immer, wenn irgendjemand stirbt im Film. Das ist für mich sehr unangenehm und ich weiß noch, wir haben beim Kindergeburtstag eingeladen mit 12, wir haben König der Löwen angeschaut und als Mufasa gestorben ist, ein Kind hat nicht mehr aufgehört zu weinen. Ja, und das war natürlich nicht so gedacht, ja, aber da sieht man, auf was man anspringt.
Genau, also das läuft einfach unbewusst ab und in dem Moment verstehen wir das vielleicht gar nicht so gut. In der Kognitions- und Neurowissenschaft ist das implizite Gedächtnis sehr gut belegt und davon abzugrenzen ist das explizite Gedächtnis. Da sprechen wir über alles, was wir aktiv abrufen können, was wir in der Schule gelernt haben, im Idealfall Fakten, Fachwissen oder in einem Buch gelesen haben. Ein sehr beliebtes Bild an der Stelle ist auch das der Firma.
Was ist die Firma, Nike?
Also wir stellen uns jetzt mal das Gehirn als Firma vor und das Bewusstsein ist die Chefetage und wir glauben, ich bin da jetzt irgendwie gerade Chefin, also ich als Frau Hilber in der Chefetage entscheide jetzt XY. Aber da habe ich die Rechnung ohne den Vorstand gemacht und all den Abteilungen und Menschen, die da dranhängen, ja. Und das ist das Unbewusste. Die haben die meiste Vorarbeit schon geleistet, so dass ich dann irgendwann meine Prioritäten setzen kann und sage, okay, das entscheide ich so. Und der Vorstand greift dann zum Beispiel auf gespeicherte Beziehungserfahrungen zurück, im übertragenen Sinne, Körpersignale, emotionale Muster. Und auf Basis dieser ganzen Vorarbeit im Hintergrund kann ich dann sagen als Chefin, ja, also ich habe jetzt diese bewusste Entscheidung ganz allein getroffen. Aber da steckt so wahnsinnig viel dahinter, was automatisiert abläuft, unbewusst abläuft, was wir nicht mitbekommen.
Ist es jetzt so, da kommt ein Reiz und dann eine Reaktion?
Nein, davon spricht man heutzutage nicht mehr. Das war ein Modell, das wurde lange so gelehrt, dass unser Gehirn so eine Reizreaktionsmaschine ist. Das sieht man mittlerweile anders in der Psychologie. Das Gehirn wird da vielmehr wie so eine Art Vorhersagesystem beschrieben. Das heißt, das Gehirn oder wir warten nicht passiv auf einen Reiz und kommen dann in die Aktion, sondern eigentlich laufen die ganze Zeit Vorhersagen, was passiert gleich, was läuft jetzt gleich ab. Und das wird dann mit der Realität verglichen.
Also wir machen Vorhersagen aufgrund von bestimmten Erfahrungen, die wir gemacht haben, die so gespeichert sind, aber auf die haben wir im Moment jetzt nicht einen bewussten Zugriff.
Genau. Und mich als Therapeutin, das interessiert mich ganz besonders, dieses Unbewusste, dieses Implizite, weil das hat ganz schön viel Macht. Das hockt nämlich im Panic Room.
Wer von euch hat einen Panic Room zu Hause? Das verrät wahrscheinlich keiner jetzt. Wer von euch weiß, wie so ein Panic Room aufgebaut ist? Wie könnte das aussehen?
oder was damit überhaupt gemeint ist. Einfach reinrufen.
Reizarme Umgebung? Ja. Genau, da kann man sich vor Einbrechern verstecken.
Mhm.
Bunker. Wenn man sich's gemütlich machen will,
das ist gut, ja, auf jeden Fall. Bitte?
Keller.
Mhm.
Ja, hat vielleicht auch so eine Art Gummizellen.
Also kommen ganz viele Assoziationen.
Ja.
Finde ich gut.
Lass uns mal in ein ganz bestimmtes Bild reingehen, und zwar von einem Filmklassiker. Wir sind ja hier in Filmstudios.
Und das ist jetzt ein Klassiker, der ist auch schon echt ein bisschen älter. Aus dem Jahr 2002 mit Jodie Foster und Forest Whitaker. Und wir sprechen hier vom Film Panic Room. Das ist ein Psychothriller tatsächlich. Und Jodie Foster spielt da eine Mutter, die frisch geschieden mit ihrer Tochter in ein Haus in Manhattan zieht.
Klar, Manhattan.
Mhm. Und natürlich hat er vorher auch zufällig ein Millionär gewohnt.
Klar. Könnte auch in, wir sind hier ganz nah, wir sind ja Grünwald, ne? Das ist ja eine Grünwalder Adresse, die Bavaria Filmstudios, könnte auch hier spielen. Da hat irgendwie ein Millionär gewohnt, der sich ein Panic Room eingebaut hat.
Oh. Und ja, jetzt hat so die Frage, wir haben jetzt ja gerade schon drüber gesprochen, wie sieht so ein Panic Room aus? Vielleicht kannst du es noch mal ein bisschen, das Bild ein bisschen aus.
Es kamen viele Assoziationen. Gummizelle hat mir auch ganz gut gefallen, muss ich sagen, weil dieser Panic Room in dem Film, der ist nicht gemütlich. Also der ist ganz schwarz, dunkel, da ist so eine Stahltoilette drin. Es gibt ganz viele Monitore, wo man aus jede Ecke des Hauses sich anschauen kann. Also wo sind die Einbrecher gerade? Und es ist schwarz, also es ist alles recht düster. Es gibt auch einen Telefonanschluss, der funktioniert aber zufälligerweise da gerade nicht. Und eigentlich gibt es in einem Panic Room ja auch Wasser und Essen, damit man da ein paar Wochen überleben kann. In dem Film ist es ja so, dass die Mutter und die Tochter gerade erst eingezogen sind, deswegen gibt es da noch kein Essen. Und das wird später der diabeteskranken Tochter noch zum Verhängnis. Auch die wird hier in dieser Folge noch wichtig. Auf jeden Fall, von draußen kommt man nicht rein, nur die Leute, die im Panic Room sind, können entscheiden, jetzt gehen wir raus. Was bedeutet das in Bezug auf das Unbewusste, frage ich dich, Nike. Ist jetzt der Panic Room das Unbewusste oder ist es, was da drin ist?
Yes, also nochmal, was gehört dazu? Wir haben schon gelernt, alles, was wir so automatisiert abgespeichert haben, worüber wir nicht mehr nachdenken, implizites Gedächtnis müssen, gehört dazu. Dann gehört zu diesem Panic Room, zu diesem Unbewussten, aber auch noch alle frühkindlichen Beziehungserfahrungen. Wir machen ja schon sehr früh Erfahrungen, also kognitive, geistige, emotionale und Wahrnehmungsprozesse, die bereits beim Fötus, beim Säugling und als Kleinkind ablaufen, bevor eine bestimmte Hirnregion ausgereift ist, also wir uns nicht mehr wirklich dran erinnern können. Da geht es um den assoziativen Kortex. Also da geht es ums Sprechen, Nachdenken. Bevor wir also sprechen und nachdenken können, verinnerlichen wir alles unbewusst. Und zu diesem Panic Room gehören auch die sogenannten Abwehrmechanismen, die unsere Psyche schützen. Du hast es vorhin gesagt, zum Beispiel diese Videokameras nach draußen. Ja, wer kommt da? Wer will da vielleicht rein? Wer will mir was Böses? Die Panzertür, das ist ein Schutz. Ja, da kommt nicht jeder rein. Oder im Unbewussten, was auch sehr wichtig ist, werden oft sehr besonders belastende Erlebnisse, die vielleicht auch mal bewusst waren und dann sicherheitshalber in den Panic Room gewandert sind, gespeichert. Dazu gehören starke innere Konflikte, aber auch Traumata.
Zurück zu unserem Film. Also, der Panic Room ist voll. Im Fall des Films ist es so, dass am ersten Abend Einbrecher kommen. Also die Mutter und die Tochter sind gerade erst in dieses Haus in Grünwald gezogen und dann kommen Einbrecher, die denken, da wohnt noch gar niemand und die wissen, in diesem Panic Room, da sind Millionen. Ja, und Mutter und Tochter, die kriegen das mit und retten sich in allerletzter Sekunde in diesen Raum. Zack, Tür zu.
Die Einbrecher wollen so fast ein bisschen was Ähnliches wie ich als Psychotherapeutin. Ja, also die wollen da rein und die Juwelen holen oder die Millionen Dollar. Und ich weiß eben auch, dass da was Wertvolles und Wichtiges drinnen ist im Unbewussten. Um uns Probleme, die sich in allen möglichen Lebenslagen, und das ist so spannend daran, oder als psychische Erkrankungen zeigen, besser verstehen lassen. Einbrechen würde ich natürlich nie. Ja? Und jetzt wird spannend, an was merken wir denn, dass es rund geht im Panic Room? Also, dass der voll ist, dass da langsam wirklich Panik ausbricht, dass der Druck steigt.
Also im Fall von diesem Film, und danach werden wir Hollywood auch wieder verlassen, da ist es so, dass die Tochter, die ja Diabetes hat, großen Stress hat durch das, was natürlich außen passiert. Also da sind Einbrecher und es gibt im Panic Room kein Essen. Und das heißt, Die Mutter denkt sich, wir müssen da raus oder ich muss raus und eine Glukagonspitze für meine Tochter holen, also damit sie eine Zuckerlösung hat und überlebt, weil die verliert nämlich das Bewusstsein.
Symptome. Jetzt in dem Fall ist es eine körperliche Erkrankung, das Diabetes, aber im übertragenen Sinn, auf der Metaebene, ne, draußen ist so der Einbrecherstress, drinnen kollabiert die Tochter. Der Panic Room, da muss irgendwie eine Druckentlastung stattfinden, da muss ein bisschen was raus, damit es besser wird. Und in dem Zusammenhang verlassen wir jetzt die Filmebene und setzen uns mal kurz in die Praxis.
Ja, da ist es nicht ganz so stressig wie in diesem Film. Ich habe noch mal ein bisschen reingeschaut und dachte mir, ein Psychothriller gucke ich mir nicht mehr an. Du sitzt da und jemand erzählt dir von seinen oder ihren Symptomen und du denkst dir, ha, Symptome, die mag ich, oder?
Naja, mögen ist zu viel des Guten. Die Betroffenen leiden ja in der Regel massiv unter ihren psychischen Symptomen. Aber sie sind super wichtig, weil sie anzeigen, wie so ein Alarmsystem der Psyche, hier stimmt irgendwas nicht. Ja, hier ist Not am Mann, im Panic Room, da ist was nicht ausbalanciert, hier fehlt was, it's too much.
Wenn es uns so geht, dann merken wir ja in der Regel, irgendwie geht es nicht weiter, ich muss was machen. Also eigentlich spüren wir, es braucht Anpassungen. Die auslösenden Faktoren sind uns manchmal nicht so richtig klar. Wieso habe ich immer Rücken? Wieso habe ich plötzlich nachts Grübelanfälle? Wieso habe ich Angst in Situationen, die ich früher eigentlich meistern konnte? Ja, und dann probieren wir viel Zeug. Also bei Schlafstörungen, wir fangen an, Melatonin-Tee. Das wird uns ganz sicher helfen. Oder wir reduzieren die Arbeit, wenn es irgendwie geht. Oder wir treiben Sport. Manche Menschen machen auch einfach weiter, auch weil es aus ihren Lebensumständen heraus gar nicht anders geht, dass sie irgendwas anpassen, bis sie halt so ihr eigenes System langsam an die Wand fahren. Manchmal ist es auch so, wir wissen genau, ich müsste jetzt das und das tun, aber wir können den Schalter nicht umlegen. Wir können nicht irgendwie aufhören, Schuldgefühle zu haben oder wir können nicht aufhören, Angst zu haben, zu sagen, irgendwie Angst, halt's Maul oder einfach people pleasen, ich höre jetzt auf damit. Das klappt nicht so einfach und dann könnte es in Richtung Psychotherapie gehen.
Wo ich als Psychotherapeutin aber erstmal auch nur Symptome sehe, vielleicht eine Hypothese aufstelle, aber im Grunde auch nicht sofort verstehen kann, was los ist, denn Menschen sind einfach unglaublich unterschiedlich, haben unterschiedliche Geschichten, unterschiedliche Dinge in ihrem Panic Room und keine Geschichte gibt es zweimal.
Das finde ich jetzt ganz lustig, weil ich immer dachte, wir sind uns eigentlich alle recht ähnlich. Also, dass wir immer denken, wir sind so individuell und dann sitzen wir beim Therapeuten und dann denkt die Person gegenüber sich, check, weiß ich schon.
Wenn es so einfach wäre.
Ist ja. Doch nicht so? Mm-mm. Na gut, wir sind doch ganz individuell alle, das ist schön. Also wir haben ja zum Glück diesen Blockbuster Panic Room verlassen und wir zeigen euch jetzt an einer Geschichte, nicht im Film, sondern einer anderen Geschichte, wie so Gefühle in den Panic Room wandern können und wie sie in der Therapie fühlbar werden. Ganz kurz nur so für unsere Statistik, welche psychische Erkrankung in der Fallgeschichte hättet ihr eigentlich gerne? Was interessiert euch gerade? Weiß nicht, ob euch spontan was einfällt.
Vielleicht gibt es ja Freunde, entfernte Bekannte oder irgendjemanden, der ein Thema hat, das sie interessiert.
Panische Angst.
Angststörung kommt, panische Angst,
Borderline, bipolar, Depression, PTBS, posttraumatische Belastungsstörung, genau. Okay.
Wir haben uns für Melinas Geschichte entschieden. Ganz kurz hier auch an der Stelle. Das ist inspiriert von wahren Begebenheiten. Ich habe es virtuos abgeändert und es ist kein Fall aus Nikes Praxis. Also das ist uns auch ganz wichtig in der Lösung. Menschen sollen zu Therapeuten gehen können, ohne danach Angst zu haben, dass sie in einem Podcast verwurstet werden. Also es ist eine frei erfundene Geschichte. Natürlich kenne ich viele Geschichten und mache dann da eine Story draus, aber es ist eben kein echter Fall. Wir stellen uns eine Frau vor, Ende 30. Sie heißt Melina. Und sie lebt seit Jahren in einer festen Beziehung. Sie arbeitet als Teamleiterin in einer Softwarefirma. Sie hat einen großen Freundeskreis. Sie ist viel unterwegs, also macht Reisen. Kinder will sie absolut keine, weil Kinder sind zu teuer, sagt sie zu ihren Freundinnen. Und ist dabei ziemlich humorvoll. Sie wirkt stabil und sie ist ziemlich zuverlässig. Eigentlich müsste man sagen, bei Melina läuft's. Bis sie eines Nachts eine richtig krasse Panikattacke hat. Und diese Panikattacken werden mehr und sie werden schlimmer, bis ihr Freund den Krankenwagen rufen muss. Und das passt ja eigentlich nicht zu ihr. Aber auch nach mehrmaligem Checken findet sich organisch nichts, mit was die Ärzte diese Panikattacken in Verbindung bringen können. Und irgendwann ist sie so verzweifelt, dass sie vor einem Psychiater sitzt, weil sie denkt, ich brauche irgendwelche Angstlöser, ich brauche Tabletten. Und er lässt sich so ein paar Eckpfeiler aus ihrer Lebensgeschichte erzählen. Und er fragt sie dann einen Satz, der ihr sofort Tränen in die Augen treibt. Und der heißt: Wie geht es Ihnen eigentlich damit, dass Sie sich für Ihre beiden Eltern finanziell verantwortlich fühlen?
Da scheint der Kollege einen richtigen Riecher gehabt zu haben, wenn sie so reagiert hat.
Das ist nämlich die Backstory. Melinas Eltern hatten ein großes Geschäft, das in den 90er Jahren, als sie noch eine Schülerin war, Konkurs gegangen ist. Die Eltern haben sich daraufhin getrennt, sind zurück nach Griechenland, aber an verschiedene Orte, weil sie sich ja getrennt haben und auch dort aus verschiedenen Orten gestammt haben. Das gemeinsame Haus hier in Deutschland, das gemeinsame Leben, das gibt es nicht mehr. Melina selbst zieht für ihren Job von Nordrhein-Westfalen nach Toulouse, weil dort viele Softwarefirmen sind. Beide Eltern leben seitdem knapp über dem Existenzminimum. Melina hilft beiden finanziell und sie weiß nicht, was sie tun soll, wenn ihre Mutter oder ihr Vater richtig alt sind oder krank werden. Und als in ihrer Firma das Gerücht rumgeht, es werden Stellen abgebaut und ihr Team könnte geschlossen werden, beginnen die Panikattacken.
Okay, also da haben wir ein sehr deutliches Symptom, die Panikattacke und auch direkt einen Auslöser. Es gibt immer einen Auslöser, auch wenn wir das manchmal vielleicht gar nicht so genau kapieren, was jetzt der Auslöser ist. Und in Ihrem Fall der drohende Jobverlust.
Das habe ich mir gut ausgedacht, gell? Aber
die Panikattacke, die zeigt erstmal nur an, dass etwas aus dem Gleichgewicht geraten ist, was dringendst wiederhergestellt werden sollte. Was für Symptome wir wann bilden, das hängt von Genen ab, das hängt von der Umwelt ab. Also zum Beispiel hatten wir jetzt einen sehr ängstlichen Elternteil, ist auch die Wahrscheinlichkeit höher, dass wir selbst später ängstlich werden und mit Angstsymptomen reagieren. Hatten wir vielleicht Eltern oder nahe Bezugspersonen, Umfeld, die eher depressiv verstimmt waren, tendieren wir auch dazu, eher in die Richtung zu entwickeln. Also es hängt von vielem ab. Und das ist das Spannende, dieses Rätsel. Also für was steht die Panikattacke? Die gilt es dann in der Praxis gemeinsam zu lösen.
So, und wir haben jetzt davor lange von diesem Panic Room gesprochen. Wie kommen wir da jetzt rein? Beziehungsweise die Tür, die muss sich ja von innen öffnen.
In den Panic Room, ja, wir erinnern uns an die Einbrecher, da kommt man nicht mit Gewalt rein. Da braucht das ganz viel Vorarbeit. Also man kann sich das nicht so vorstellen, ich gehe in eine Sitzung zu einer Therapeutin und zack, Tür auf, holen wir alles raus. Bam, bam, bam. Ganz wichtig ist eine vertrauensvolle Beziehung zur Psychotherapeutin, weil was da drin ist, ist ja aus dem Grund da drin. Das macht in der Regel ziemlich viel Angst und wir wissen in dem Moment vielleicht noch nicht, wie wir damit umgehen sollen, wie man auch bei Melina sieht. Also wichtig ist es erstmal, eine Hypothese zu bilden. Melinas innere Landkarte. Was für unbewusste Konflikte treiben sie um? Was zerreißt sie innerlich so sehr? Und da erfahren wir schon ganz viel über die Biografiearbeit. Phoebe hat da schon viel dazu erzählt.
Genau, also was ihren Eltern passiert ist und auch die aktuelle Situation in der Firma.
Check. Und wie ist die Hypothese, was der Auslöser war?
Der drohende Jobverlust ist die Hypothese und damit auch der Gedanke, was ist, wenn ich meine Eltern nicht mehr versorgen kann?
Check. Und wir stellen dann die Hypothese auf, dass die Panikattacken das Symptom davon sind. Ja? Also vielleicht gibt es da sogar noch mehr.
So, wenn wir auf unsere eigene innere Landkarte schauen, wie du gesagt hast. Also so wie Melina geht es ja früher oder später so gut wie allen Menschen. Bestimmte Gefühle wandern irgendwann im Leben in den Panic Room, weil wir in unserem Alltag stecken, weil wir halt weiter funktionieren. Wir haben vor kurzem auch schon eine Folge dazu gemacht übrigens, warum wir unangenehme Gefühle gerne wegschieben. Und lass uns aber hier jetzt erstmal erklären, was grundsätzlich passiert, wenn wir eben Gefühle, die unangenehm sind, die schwer sind, wegschieben.
Es hat erstmal total Sinn, Dinge aufschieben zu können. Also zum Beispiel ganz banal aufs Klo gehen. Also Sie sind jetzt alle hier, vielleicht hat jemand von Ihnen schon davor ein bisschen zu viel Apfelschorle getrunken. Jetzt direkt rauszurennen, aufs Klo zu gehen, wäre irgendwie schwierig. Also ist möglich, ja, wenn es ganz schlimm ist, bitte. Aber ist gut, wenn man das wegschieben kann. Und das lernen wir auch schon im späten Kindergartenalter. Und das ist einfach praktisch, wenn man dann keine Windel mehr umgeschnallt hat irgendwann. Auf der Gefühlsebene ist es das auch. Wir bleiben bei Melina, die sich eigentlich, wenn sie die Situation ihrer Eltern jetzt die ganze Zeit an sich ranlassen würde, vielleicht nicht mehr so gut funktionieren würde in ihrem Job, in ihrem Alltag. Sie schiebt es weg und das muss sie gar nicht willentlich machen. Das passiert automatisch. Ja? Da hilft das Unbewusste. Also die Psyche verfügt über extra dafür eingerichtete, wissenschaftlich belegte Schutzmechanismen. Ihr könnt euch mal kurz vorstellen, Sie können sich mal kurz vorstellen, Sie würden jetzt halt alle Gefühle fühlen, die ihr jemals in eurem Leben, in ihrem Leben hattet und alles auf einmal. Da würde nichts gefiltert. Genau. Eher überfordern wahrscheinlich. Damit ist man nicht mehr handlungsfähig. Ne? Also das wäre auch interessant, was dann passieren würde jetzt in diesem Raum, aber das ist vielleicht für einen anderen Psychothriller dann. Und es geht ja im Grunde von Geburt an um unser physisches und auch psychisches Überleben. Und dafür müssen wir auch einfach manchmal Gefühle wegsperren können. Das ist auch gut und gesund.
Dann lass uns mal auf Melinas innere Landkarte schauen, aber natürlich kann man die auch auf uns in gewisser Weise übertragen. Also wann kann es passieren, dass wir Dinge wegschieben? Der Reihe nach so mal.
Wir fangen an in der Kindheit, wenn Bestimmtes nicht gefühlt werden durfte. Beispielsweise unser Ärger und unsere Wut so gar nicht gehalten wurde, wenn die Eltern oder Bezugspersonen da dem Gefühl sozusagen nicht genug Raum gegeben haben, das vielleicht auch nicht richtig eingeschätzt haben, mit Strenge anstatt liebevoller Fürsorge reagiert haben. Das sind jetzt nur einige Beispiele. Und da gibt es eine große Spannweite, ja. Also von ein bisschen uneinfühlig, was auch total okay ist übrigens. Ne? Man darf auch als Eltern mal nicht perfekt reagieren, bis hin zu physischer und emotionaler Gewalt.
Also unser Aufwachsen spielt natürlich eine Rolle. Es kann sein, dass wir bestimmte Gefühle später nicht mehr zulassen oder wegdrücken, damit wir uns schützen und eben weiterhin die Liebe unserer engsten Bezugspersonen, meistens der Eltern, eben behalten.
Und dann ist wichtig, die kritischen Lebensereignisse, also die so einfach passieren, die nicht vorhersehbar sind. Bei der Melina wissen wir, da gibt es durchaus Vorfälle, zum Beispiel der Konkurs der Eltern, was für sie den Verlust von Lebenssicherheit bedeutet haben kann, der Verlust des gemeinsamen Zuhauses, der gewohnten Umgebung und die dann auch zur Trennung der Eltern geführt hat. Und all das muss nicht dazu führen, dass da Gefühle in den Panic Room der Psyche wandern, aber wenn keine Möglichkeit besteht, das zu bearbeiten, zu fühlen, Kinder sich für ihre Eltern in deren Not vielleicht sogar verantwortlich fühlen, das kann dann eben auch passieren. Und dann gibt es noch traumatische Erfahrungen, die zu schwer sind, um sie zu verarbeiten, um sie zu integrieren, wie bei Krieg, schwerer Krankheit, sexueller, aber auch allgemeiner Gewalt und auch Diskriminierung tatsächlich. Und das wissen wir von Melina jetzt nicht in dem Fall, ob Diskriminierung bei ihr auch Thema war. Ne?
Es ging ihr jahrelang gut. Also man müsste eigentlich sagen, seltsam, dass es so einer Person passiert, ja, weil die hat ja eine feste Beziehung, die hat eine Ausbildung, die hat einen super Job und die hat sogar so viel verdient, dass sie ihren Eltern Geld geben konnte.
Eigentlich eine klassische Overachieverin.
Und dann gibt es eben doch einen Auslöser.
Weil den gibt es immer in der Regel und der führt dazu, dass das Wegdrücken einfach nicht mehr geht, weil genau der kann dann nicht mehr in dem Panic Room untergebracht werden. Es ist einfach zu voll, weil es ist zu viel Druck da, zu viel Spannung da. Das platzt irgendwann und dann kann es eben passieren wie bei Melina, dass die Gefühle mit aller Macht durch diese Panzertür brechen und das in Form einer Panikattacke, dem Symptom. Ich sage auch immer ganz bewusst brechen, weil so eine Panikattacke fühlt sich oft so an, die kommt aus dem Nichts, man wird völlig übermannt, man weiß überhaupt nicht, was jetzt gerade Sache ist und dementsprechend bricht da was ins Bewusstsein.
Und oftmals zeigen sich so Symptome in leichterer Form schon etwas früher. Wir haben auch dazu eine Folge gemacht und ich lade ganz herzlich ein, in die Folge mit Sina Hagiri reinzuhören. Das ist der Verhaltenstherapeut in der Lösung. Da ging es um psychische Warnsignale erkennen. Es muss nicht gleich eben der Riesenwutausbruch sein. Es können auch große Anspannungen sein, die sich über Wochen aufstauen. Die Schlaflosigkeit, Arbeiten bis zur Erschöpfung. Es gibt ja sehr, sehr viele. Die Liste ist lang. Es gibt auch psychosomatische Beschwerden. Und eben auch ganz viel körperliche Probleme, die sich zeigen können.
So ein richtiges Symptom kann man wirklich schwer ignorieren. Das ist einfach mehr als mal schlecht schlafen oder mal ein bisschen Bauchweh.
Du sagst immer, als Tiefenpsychologin, der Symbolcharakter hat es für dich, diese Symptome, ne?
Mhm, genau, also man nimmt alles ernst, was da ist und wir versuchen es zu verstehen. Wir versuchen, Symptome nicht nur einfach wegzumachen, in der Hoffnung, dass es nicht wiederkommt, sondern wir versuchen wirklich zu schauen, okay, was will uns das sagen? Und es zeigt auch die Forschung, wenn wir dahinter steigen, das ist manchmal oder meistens mühsame, lange Arbeit, durch viele Gefühle hindurch, dann löst sich das Symptom auf.
So, was machen wir jetzt konkret? Wir gehen jetzt nochmal auf Melina. Wenn die jetzt nach diesem Psychiaterbesuch bei dir in der Praxis säße, was würdest du als erstes tun?
Also erstmal eine Beziehung aufbauen, natürlich. Aber dann würde ich ihr vielleicht, wenn ich das alles weiß, wenn ich diese ganze Anamnese erhoben habe, eine Deutung anbieten. Also ich könnte ihr anbieten, ich kann mir vorstellen, warum jetzt genau diese Panikattacken auftreten. Wichtig dabei ist aber, Patienten, Patientinnen entscheiden immer selbst, ob sie damit jetzt was anfangen können oder nicht. Also ich bin nicht die allmächtige Psychotherapeutin, die da sitzt und sagt, so ist es und das ist hundertprozentig so. Aber ich kann es anbieten und dann kann Melina schauen, okay, kann ich was damit anfangen?
Bei ihr ist es eben so, es könnte sich wie ein Kontrollverlust anfühlen, was da alles gerade passiert. Plus eben einerseits, ich kann mich vielleicht selber nicht mehr finanziell versorgen und ich kann meine Eltern nicht mehr versorgen. Das ist quasi so ein möglicher Grund für die Panikattacke. Es ist nur eine Deutung. Es muss nicht sein. Es ist so, dass es auch sein kann, dass die Patienten was erzählen und vielleicht du dir denkst, okay, das ist krass, aber die erzählen es einfach so.
Es passiert manchmal, dass Menschen was erzählen, wirklich auch Geschichten, die wahnsinnig mitnehmen und die auch berühren und ähnliches. Und das erzählen die Menschen, die bei mir sind, auf eine Art, wo gar kein Gefühl dabei ist, wo ich aber als Therapeutin dann viel fühle. Und da sind wir bei der Gegenübertragung. Und die Gegenübertragung ist ein ganz, ganz wichtiges Tool in der Psychotherapie. Bei mir kommt da was an und ich kann es dann anbieten. Es gehört dazu, ich muss dann checken, okay, hat das jetzt was mit mir zu tun? Zum Beispiel, ich werde jetzt irgendwie traurig und dann muss ich gucken, ich muss meine Themen als Therapeutin auf dem Schirm haben. Ja, hat das eher was mit mir zu tun oder meinem Gegenüber? Und wenn ich das gecheckt habe, kann ich das anbieten und kann dann schauen, okay, was macht mein Gegenüber damit? Und es passiert tatsächlich relativ häufig, dass mein Gegenüber damit was anfangen kann und vielleicht selbst in Tränen ausbricht, selbst wütend wird, selbst ein Gefühl entwickelt, vielleicht auch erstmal sagt, ah, ist ja interessant, da hat noch nie jemand so drauf reagiert, wenn ich das erzählt habe. Für mich war das so normal bisher.
Und da sind wir eigentlich schon mitten in der Lösung, hier in der Lösung. Und zwar, wir haben einerseits jetzt eben, hast du gesagt, okay, in der Therapie Vertrauen aufbauen, dann gibt es bestimmte Techniken. Das war jetzt gerade die Gegenübertragung, wenn zum Beispiel sehr viel Intellektualisierung stattfindet. Das heißt, also wenn quasi der Patient einfach erzählt, aber kein Gefühl dabei ist, weil das ist eigentlich das, was ihr braucht. Ne? Es muss gefühlt werden, sonst kann es auch nicht heilen.
Ohne Gefühl findet keine Integration statt. Ohne Gefühl bleiben diese Erfahrungen, die Gefühle im Unbewussten, im Panic Room der Psyche. Ja, also wenn Melina jetzt in dem Zusammenhang bei mir säße und ganz in ihrem Kopf bleibt, also die Gefühle außen vor lässt, dann würde das Symptom nicht weniger werden, weil das Symptom ist sehr wichtig. Das zeigt an, hey, hier läuft was, da will was gefühlt werden, da muss was raus.
Und wenn es so ist, dass sie jetzt beispielsweise eine Therapie eben beginnt, dann wird sie das einmal erzählen, vielleicht wird sie einmal darüber weinen können, aber damit ist es ja nicht getan. Also vielleicht wird sie einmal auch ihre Kindheit oder ihre Jugend, wo das mit ihren Eltern auch passiert ist, wir erinnern uns, das Geschäft ging Konkurs. Plötzlich fällt ihr ein, wie es war, als ihr Vater den Schlüssel des Hauses abgeben musste und sie damit ihre Lebenssicherheit verloren hat, die Eltern sich getrennt haben, es das alte Daheim nicht mehr gab. Und dann ist es aber so, dass es damit nicht getan ist, sondern eigentlich sind wir ja sehr lahm in unserem Verstehen, auch emotional. Das wird ja schon relativ oft durchgekaut in der Therapie, ne?
Weil es ist auch ein Lernvorgang. Und das Interessante ist, wenn Melina jetzt einmal versteht, ah, okay, solche Themen, die machen was mit mir und die führen dazu, dass ich so unter Anspannung komme, so überlastet bin, dass so eine Panikattacke durchbricht durch die Tür, dann muss man in der Therapie da immer wieder ran. Und das ist interessant, wenn man das irgendwann realisiert, dann fällt es auf, das passiert mir im Job, das kenne ich vielleicht auch aus Beziehungen, ah, da ist es mir wieder passiert. Und wir gehen da eigentlich relativ klassisch vor. Wir gucken erstmal Klärung, also was ist überhaupt los? Dann die Deutung, um was geht's genau? Dann konfrontieren, ja, also gemeinsam, wie fühlt sich das an? Und dann durcharbeiten. Und das immer und immer wieder. Und auch, also das ist harte Arbeit. Therapie ist harte Arbeit, aber sie lohnt sich, weil dann irgendwann
der Panic Room offen ist. Der ist ein Spalt weit offen. Bei Melina war es so, die Panikattacken sind weniger geworden, sie sind aber noch da. Also seitdem der Kanal einmal offen ist, kann der nicht einfach wieder geschlossen werden. Also der Raum ist ein Spalt weit auf und jetzt arbeitet sie quasi damit. Vielleicht noch an der Stelle, ihr passt ja auch auf die Patienten, Patientinnen auf, also auch wenn es sehr heftige Gefühle sind, die aus dem Panic Room rausgebrochen sind, dass sie nach so einer Sitzung wieder auf die Straße gehen können und vielleicht zu ihrem Job oder wo auch immer hin.
Absolut, das ist A und O. Also meine Aufgabe als Psychotherapeutin ist es, dafür zu sorgen, man sagt dafür so ein mittleres Erregungsniveau. Das heißt schon, mein Gegenüber zu fordern, zu unterstützen, ins Gefühl zu kommen, aber nicht zu überfordern, weil sonst wäre es ja wieder eine Überwältigung, wieder eine Überforderung. Also wirklich dafür zu sorgen, okay, wir arbeiten das durch, wir können es aber dann auch wieder in der Sitzung lassen und auf die Straße gehen und sagen, okay, ich kann meinen Alltag weitermachen.
Gefühle verschwinden nicht, sie kommen irgendwann raus und sie wollen gefühlt werden.
Wichtig an der Stelle, und dahin geht auch die derzeitige Psychotherapieforschung, es ist oft nicht möglich, alle Symptome komplett wegzuzaubern. Ja, also manchmal hat man so die Vorstellung, ich gehe in die Therapie und danach, da ist so das Nirvana, der absolute Glückszustand, ich kann das alles wegmachen. Darum geht es tatsächlich oft nicht. Kann schon mal funktionieren, aber eigentlich geht es darum, gutes Leben zu führen, trotz der Symptome, die immer mal wieder vielleicht kommen. Aber der Unterschied ist, ich weiß dann, was ist da los, was kann ich damit machen, wie kann ich damit umgehen.
Das war das Unbewusste, der Panic Room der Psyche. Jetzt habt ihr noch eine weitere Metapher dafür. Herzlichen Dank an alle, die hier waren. Herzlichen Dank an euch. Herzlichen Dank, Nike Hilber, fürs Ausleuchten dieses Panic Rooms. Falls ihr beim Zuhören Fragen bekommen habt, dann schickt uns natürlich gerne eine Sprachnachricht an die 0173 45 22 100 oder eine Mail an die.loesung@br.de. Alle, die hier sitzen, danke euch, das beste Live-Publikum, das wir je hatten. Es gibt nicht die Lösung.
Aber jeder Schritt zählt.
So, und jetzt noch ein Tipp für alle, die sich für Sekten interessieren. Es gibt eine neue Staffel von Seelenfänger, dem Podcast über Sekten eben, religiöse Bewegungen und esoterische Gemeinschaften. Diesmal geht es um eine christliche Gruppierung, die ihre Wurzeln in Südafrika hat. Das Team um die Hosts Emily Glaser und Dennis Müller recherchiert zu Kwasi-Sabantu, einer gefährlichen Glaubensrichtung, die es auf die Kleinsten in unserer Gesellschaft abgesehen hat, auf Kinder. Die neue Staffel Seelenfänger Holy Hell findet ihr in ARD Sounds.